Moin Moin, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Die Zukunft des Fußballs. Mein Name ist Dennis Heimann und wie immer mit dabei ist auch der wunderbare Arndt Philipp Ohms. Grüß dich Philipp.
Grüß dich Dennis.
Und ich würde sagen, wir quatschen heute gar nicht groß rum, sondern kommen direkt zum Thema. Equal Pay und den gleichberechtigten Frauenfußball. Da ist nämlich in den letzten Wochen so einiges passiert in der Welt des Fußballs. Wir kommen da auch später noch im Detail drauf zu sprechen. Aber Philipp, erstmal muss ich dir sagen, ich freue mich wahnsinnig auf die Aufnahme heute. Denn zum ersten Mal seit, ja, wirklich langer Zeit dürfen wir wieder Gäste begrüßen. Bei diesem Thema haben wir uns nämlich gedacht, es kann nicht sein, dass wir zwei Kerle allein darüber sprechen. Wir brauchen definitiv weibliche Unterstützung. Daher freuen wir uns sehr, Vanessa Leimstoll und Jessica Wiech begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Hallo.
Hi.
Grüß euch. Ich würde hier direkt mal reinstarten. Vanessa, es ist super schön, dass du heute Abend dabei bist und dass du hier mit uns sprichst über das Thema. Wenn man sich deine Vita so anguckt, du bist ja eine junge und aufstrebende Spielerin bei Hoffenheim, also bei einem Spitzenteam in der Frauen-Bundesliga. Du bist Bundesliga-Profi und du kommst inzwischen auch auf 6 Champions-League-Einsätze. In der letzten Saison warst du noch in der 2. Bundesliga Süd unterwegs und da wurdest du Torschützenkönigin. Also ein ziemlich steiler Aufstieg für dich jetzt in den letzten, ich sag jetzt mal, 12 bis 18 Monaten. Wirst du mittlerweile auf der Straße erkannt?
Also, nee, nicht wirklich. Wenn ich mal in Karlsruhe unterwegs bin, in der Heimat und man da im ein oder anderen Restaurant ist, dann wird man doch schon irgendwie angesprochen, aber weil man sich halt kennt. Ja, aber sonst nicht wirklich, nee.
Okay.
Und ja, Jess, vielen Dank, dass du auch dabei bist heute und du bist ja schon länger im Geschäft und hast in deiner Karriere wirklich riesige Erfolge erzielt. Also du hast mit Potsdam und Frankfurt die deutsche Meisterschaft abgeräumt, den DFB-Pokal und sogar auch die Champions League. Und dazu warst du auch noch U20-Weltmeisterin. Und aktuell spielst du für Bayer Leverkusen und bist dort auch Kapitänin. Also man kann es wirklich nicht anders sagen. Eine beeindruckende Karriere. Und das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit einer Person sprechen darf, die Champions League gewonnen hat. Daher muss ich das fragen. Wie fühlt es sich an, in einem Champions League-Finale aufzulaufen? Also nimm uns mal mit in den Spielertunnel, bevor es aufs Feld geht.
Das war schon, ja, das war ein sehr, sehr besonderes Ereignis. Vor allem, weil es auch 2010 war es zum ersten Mal, hat man es da Champions League tatsächlich genannt. Vorher war es ja immer UEFA Cup. Ja, das war sehr besonders. Vor allem zur damaligen Zeit war das so, dass außergewöhnlich viele Zuschauer da waren, was wir so im Frauenfußball ja noch kannten. Mhm. Ja, dann in Madrid natürlich eine Wahnsinnsstadt. Und ja, es war einfach spektakulär. Dann ja auch der Spielverlauf natürlich noch mit Elfmeterschießen und wirklich, ich weiß gar nicht, ich glaube 8 Spielerinnen mussten am Ende schießen, 9 sogar. Ja, unbeschreiblich eigentlich.
Ja, glaube ich. Also an Spannung auch nicht zu überbieten. Und du hast ja sogar auch von Anfang an gespielt. Ja, mhm. Wahnsinn.
Jetzt habt ihr gerade schon so ein bisschen da Einblicke gegeben. Du hast eben gesagt, Jess, dass das mit den Zuschauern, das war man gar nicht so gewohnt. Und da schlagen wir jetzt so ein bisschen die Brücke zu dem Thema, das wir heute hier mit euch besprechen wollen. Und zwar soll es, Dennis hat es eben schon kurz angedeutet, um das Thema Equal Pay im Frauenfußball gehen. Und um das ganz kurz so einzuordnen, wie kommen wir auf das Thema, da hat es jüngst eine Entwicklung gegeben. Und zwar in Amerika. Das fing damit an, dass 2019 die US-Nationalspielerin eine Sammelklage gegen ihren Verband, den USSF, eingereicht haben. Und da wollten sie rückwirkend bis 2015, bis zu ihrem quasi WM-Titel und auch ein bisschen davor, gleiche Bezahlung haben, gleiche Prämien haben wie die Männer im Männerfußball im selben Verband. Und dann haben sie eben eine Klage eingereicht. Und diese Klage hat sich jetzt lange gezogen, ist einmal abgeschmettert worden, also einmal quasi verloren gegangen, dann kam es zu einer Berufung und jetzt hat man sich im Februar 2022 außergerichtlich geeinigt und hat in einer Einigung erzielt, die tatsächlich auch vorsieht, dass fortlaufend jetzt Männer und Frauen mit selben Auflaufprämien und Turnierprämien und sowas ausgestattet werden. Also die Nationalspielerinnen und Nationalspieler der USA werden jetzt gleich behandelt. Und da würde mich als erstes interessieren, Vanessa, war das Urteil oder diese Entscheidung, ist das irgendwie Thema gewesen in der Kabine bei euch zum Beispiel? Oder habt ihr das überhaupt mitbekommen? Oder ist das was eher so einfach als normale Information so im Newsfeed mitgelaufen ist?
Ja, also jetzt nicht, also klar haben wir es mitbekommen. Aber ich glaube, es war jetzt nicht das einzige Ereignis, wo wir es drüber hatten, sondern es ist einfach so, ja, ich finde, man merkt ja generell, dass es im Moment ein bisschen mehr wird, was Frauenfußball angeht, also die Begeisterung im Allgemeinen. Da geht es nicht nur um Equal Pay, sondern auch eben um Zuschauer und alles. Und ja, jetzt vor kurzem war ja das Camp Nou ausverkauft, jetzt gegen Wolfsburg auch wieder. Also ja, das sind auch so Themen oder eher die Themen, die uns ja dann begeistern irgendwo, weil es dann ja doch irgendwie schöner ist, vor einem ausverkauften Haus zu spielen, anstatt irgendwie wo ans Geld zu denken. Aber an sich ist es ja ein großes Ding.
Jess, wie war das bei euch? Habt ihr da in der Kabine drüber gesprochen?
Nee, ich glaube, ich würde das tatsächlich sehr ähnlich beschreiben. Also klar, man spricht da kurz drüber oder habt ihr gehört, dass, wobei ich glaube, es gab es ja jetzt auch schon in mehreren Ländern, dass das so passiert ist. Ne? Island war ja da schon ein bisschen früher dran beispielsweise. Ja, das greift man schon kurz auf, aber ich glaube, wie Vanessa sagt, also wichtiger ist für uns Spielerinnen, glaube ich, einfach die Wertschätzung oder ja, die Zuschauer, die professionellen Bedingungen. Das sind halt Themen, die uns so im Alltag eher beschäftigen, würde ich sagen.
Ja, professionelle Bedingungen sind ein gutes Stichwort. Wie ist es denn bei euch so, das Leben einer Spitzenfußballerin? Geht ihr beide noch einem regulären Beruf nach? Fangen wir mal bei dir an, Vanessa.
Ja, also ich habe jetzt vor 2 Monaten meine Ausbildung beendet zur Versicherungskauffrau. Habe vorher von 9 bis 17 Uhr gearbeitet. Habe meine Ausbildung aber zum Glück in der Agentur von meinem Papa gemacht und von meinem Onkel. Da waren dann die Freiheiten etwas größer. Klar, die Richtlinien, die dann von dem Arbeitgeber vorgegeben waren, anders wäre es auch gar nicht möglich gewesen, um dann mal schnell nach Barcelona zu fliegen und dort Champions League zu spielen. Aber da war die Woche schon vollgepackt, von 9 bis 17 Uhr zu arbeiten, gerade letztes Jahr mit der zweiten noch, und dann um 18 Uhr auf dem Platz zu stehen. Das habe ich jetzt ein bisschen runtergeschraubt. Und ja, aber es gehört noch dazu, weil nach dem Fußball gibt es natürlich auch noch ein Leben und da müssen wir gerade als Frauen noch für sorgen.
Da sprichst du was ganz Spannendes an. Das heißt also, man kann eigentlich, wenn ich das jetzt mal einfach kurz verallgemeinere, prinzipiell sagen, als Frauenfußballprofi hat man nicht ausgesorgt, oder? Nach der Karriere. Bei den Männern ist es ja oft so, dass die, keine Ahnung, mit 20 sind die durch finanziell. So.
Nee, auf jeden Fall nicht. Also, ja, ich glaube, das ist jedem bewusst. Klar ist das jetzt gerade auf dem aufsteigenden Weg, aber ja, ich glaube, da sind wir noch ein Stückchen von entfernt. Und ja, es ist ein Fulltime-Job, wenn man da noch nebenbei was macht. Und ja, so ist es.
Jess, wir haben ja vorhin schon über die Erfolge geredet, die du in deiner Karriere erzielt hast. Und im Vorgespräch haben wir aber auch über deinen Job schon gesprochen. Also auch du gehst arbeiten noch neben deiner Tätigkeit als Spitzenfußballerin. War das immer so in deiner Karriere oder gab es Phasen in der Zeit, als du deine ganz großen Erfolge gefeiert hast, in der du wirklich ja Vollprofi warst, wenn man das so nennen kann?
Ja, also ich hatte eine kurze Zeit, wo ich mehr oder weniger nicht gearbeitet habe. Da habe ich ein Fernstudium noch gemacht. Aber vor allem in der Anfangszeit, also ich meine, die großen Erfolge liegen jetzt auch schon ein paar Jährchen zurück, muss man auch sagen. Da war der Frauenfußball noch an einem ganz anderen Punkt. Aber ich habe damals auch angefangen, eine Ausbildung zu machen. Das war zum Glück auch ein Kooperationspartner von Turbine Potsdam. Und habe dann eigentlich bis 2014 nebenbei immer gearbeitet. Mal mehr, mal weniger. Das hat variiert. Also in Frankfurt war es dann beispielsweise auch wieder ein bisschen weniger. Aber grundsätzlich habe ich eigentlich immer nebenbei gearbeitet.
Jetzt hast du gerade gesagt, bis 2014 und danach begann dein Studium oder bist dann nach Leverkusen gegangen? War das dann da nicht mehr so?
Genau, ich habe dann 2014 mit dem Fernstudium angefangen und habe da ja fast ein Jahr, glaube ich, Studium und Fußball gemacht und bin dann aber wieder zusätzlich auch in den Beruf eingestiegen. Und ja, dann war noch so ein Jahr, was sehr, sehr anstrengend war, weil ich dann quasi 3 Baustellen hatte, mehr oder weniger. Genau, und dann ab dem Zeitpunkt waren es dann einfach auch 40 Stunden plus Fußball.
Wow. Puh, Also wenn ich das so höre, dann sollten sich die Männer aus dem Herrenfußball nie wieder über zu viel Belastung beklagen, glaube ich. Das ist ja schon Wahnsinn. Wie sind denn so die Bedingungen im Frauenfußball? Gibt es beispielsweise Athletik-Coaches? Kann man das mit den Bedingungen vergleichen, die im Herrenfußball herrschen? Ich meine, ihr spielt beide bei Vereinen, die ja auch eine Herren-Bundesliga-Mannschaft haben. Wie ist das da bei euch?
Also ich glaube, wir sind da mittlerweile sehr, sehr gut aufgestellt. Ich denke, es ist immer noch kein Vergleich zu den Männermannschaften. Wir haben aber, ja, wir haben Athletiktrainer, wir haben zwei festangestellte Physios, Co- und Cheftrainer, Videoanalyst. Also das sind schon bei uns Positionen, die gut besetzt sind. Aber ich glaube, wenn man das mit einer Männermannschaft vergleicht, dann, ja, gibt es da deutlich mehr Personal.
Wie würdet ihr denn den Stellenwert, oder wie würdest du, Jess, den Stellenwert vom Frauenfußball bei deinem Verein im Vergleich zum Männerfußball bewerten? Also hast du das Gefühl, jawohl, wir spielen hier eine wichtige Rolle, oder ist es vielleicht eher so, dass man sagt, der Verein dreht sich schon im Großen und Ganzen um die männlichen Profis?
Ja, das ist ganz schön eigentlich tatsächlich zu beobachten. Ich bin jetzt seit 2014 im Verein. Ja, und da sieht man natürlich schon eine Tendenz, die deutlich nach oben geht. Ich weiß gar nicht, ich würde jetzt so sagen, die letzten 2-3 Jahre geht das deutlich bergauf bei Bayern 04. Ja, aber ich glaube, es wäre gelogen. Also natürlich stehen die Männer schon mehr im Fokus. Irgendwo auch nachvollziehbar. Aber ja, bei Bayern 04 ist eine sehr gute Tendenz für den Frauenfußball zu erkennen, auf jeden Fall.
Vanessa, wie ist das denn bei euch bei der TSG Hoffenheim? Hast du das Gefühl, dass das Frauenteam auch wirklich ein integraler Bestandteil des Vereins ist? Und vor allem, was hältst du auch grundsätzlich von dem Trend, dass, ich sag mal, männerdominierte Vereine Frauenteams gründen und verstärkt auch in die Frauen-Bundesliga streben?
Ja, ich glaube, da können wir uns bei Hoffenheim nicht beschweren. Wir dürfen eigentlich alle... Ja, Bestandteil des Vereins, die Männer nutzen, dürfen wir auch nutzen. Also was Football angeht, die Reha, da sind wir gemeinsam. Klar, also wenn man unser Trainingszentrum, das Trainingszentrum der Männer anguckt, ist schon nochmal was anderes. Aber ich glaube schon, dass wir da ja gut mit dabei sind. Und wir werden auch immer sehr freundlich behandelt. Und ja, also ich würde mich da nicht beschweren.
Jetzt spielt ihr beide bei Vereinen, die ja eben eigentlich über den, wenn man das mal so sagen will, über den Männerfußball in Anführungsstrichen groß geworden sind, die dafür internationale oder zumindest nationale Bekanntheit, eigentlich beide auch internationale Bekanntheit, erlangt haben. Da fällt mir gerade anekdotisch ein, also ich wohne in Hildesheim, nicht weit von hier ist der VfL Wolfsburg, und da gibt es doch diese Geschichte, dass die Frauen ihre Meisterschaft nicht feiern durften, weil die Männer Relegation gespielt haben. Habt ihr das vor Augen?
Nee, habe ich tatsächlich nicht mitbekommen.
Okay, also es war hier zumindest lokal, war das ein mediales Thema, ist ja auch schon, liegt schon ein paar Jahre zurück. Ich frage mich gerade, ist sowas bei euch zum Beispiel denkbar? Wäre sowas denkbar in Hoffenheim oder auch in Leverkusen? Fangen wir vielleicht mal in Hoffenheim an, wenn die Männer irgendwie quasi in Schieflage geraten, dass man euch dann untersagt, eure Meisterschaft zu feiern, so ehe sie denn gewinnt?
Also ich glaube jetzt eher nicht. Ich glaube, da freuen sich die Leute eher mit, dass es bei uns läuft. Ich glaube, wir bangen genauso um deren Platz wie die auch um unseren. Ja, bei den Champions League Spielen waren auch ein paar Profispieler bei uns zugucken. Also ich glaube nicht, auch vom Verein aus, wir haben da die nötige Unterstützung. Und ich finde auch, dass es immer mehr wird. Da kann ich aus jeder Position sprechen, was Physio angeht, also die medizinische Abteilung, die athletische Abteilung, eigentlich alles, also das würde ich jetzt, ja, also das würde ich dem Verein nicht zutrauen, nee.
Na gut, ihr habt doch gerade jetzt schon beide mehrfach betont, dass es da auch in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung gab. Vielleicht begrabe ich die Frage an der Stelle dann einfach. Schön, wenn solche Themen dann doch der Vergangenheit angehören.
Passend dazu vielleicht auch, wir haben ja eingangs gesagt, dass sich eine Menge getan hat in den letzten Wochen. Und zwar nicht nur die Equal Pay Geschichte, sondern Anfang März wurde auch ein neues DFB-Präsidium gewählt. Und jetzt werden die Posten zu einem Drittel von Frauen besetzt. Ist das vielleicht ein Zeichen, dass sich was bewegt? Also 5 von 15 Positionen sind jetzt von Frauen besetzt. Ist das ein Zeichen, dass sich was bewegt? Also dass sich der Stellenwert des Frauenfußballs beim DFB ändert, Jess?
Ja, das kann ich mir eigentlich, also kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, so die wichtigste Voraussetzung ist, dass das auch alles ein bisschen vielleicht verjüngt wird. Ich habe jetzt tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, wer in das Präsidium gewählt wurde.
Das kann ich sogar kurz eben hier einmal sagen. Das ist, die Generalsekretärin ist Heike Ulrich. Das ist auch die ranghöchste hauptamtliche DFB-Mitarbeiterin. Dann Silke Sinning. Das ist die Professorin, die Rainer Koch mehr oder weniger rausgekegelt hat, der ja einen überaus ja, zweifelhaften Ruf genießt als Strippenzieher und über Jahre in den DFB-Strukturen tief verankert war. Die frühere Nationalspielerin Celia Sasic und dann Sabine Mamic als weitere Vizepräsidentin sowie auch die Geschäftsführerin der Deutschen Fußballliga, Donata Hopfen. Das sind die 5 Frauen, die jetzt im DFB-Präsidium sind.
Okay. Ja, dann hat man ja mit Celia auf jeden Fall jemand, der noch ja, noch gar nicht so lange aus der aktiven Karriere raus ist, was sicherlich von Vorteil ist. Weil man dann natürlich sich vermutlich, also ist nur meine Meinung, aber ich glaube, dann kann man sich auch viel besser in all das reinversetzen, was Spielerinnen ja tagtäglich irgendwie erleben oder wie sich das anfühlt. Und von daher, ja, glaube ich, ist das auf jeden Fall positiv, dass es mittlerweile auch einige Frauen sind, die die Stellen besetzen.
Es wurde auch ursprünglich ein Antrag eingereicht, den Frauenfußball demnächst bei der DFL einzugliedern. Das war so eine Art Drohkulisse, die da vom Frauenfußball aufgebaut wurde, mit dem Ziel, endlich ernster genommen zu werden beim DFB. Und das hat offensichtlich funktioniert. Der DFB hat zugesagt, dem Thema Frauenfußball in Zukunft einen anderen Stellenwert beizumessen, um beispielsweise die Spiele selbst zu produzieren. Aber es gibt trotzdem, glaube ich, noch eine Menge zu tun. Schauen wir mal rüber nach England. Dort gibt es beispielsweise 18 Millionen Euro TV-Geld pro Saison für die Women's Super League und es schauen 2,5 Millionen Leute pro Spieltag zu. Und in Deutschland gibt es lediglich 1 Million Euro und durch TV-Geld und durchschnittlich schauen etwa 100.000 Menschen pro Leihspiel zu. Also der Unterschied ist ja wirklich enorm. Wie kommt es dazu? Was macht England besser, Vanessa?
Ich glaube, in England ist der Fußball eh was ganz anderes. Also ich glaube, da ist es bei den Männern auch ganz was anderes. Ja, ich habe es gemerkt, als wir gegen Arsenal dort gespielt haben, ist, ja, da ist die Stimmung auch ganz anders. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht soll es mehr Bier geben oder was weiß ich bei uns in Deutschland. ja, irgendwie, ja, warum das so ist, keine Ahnung.
Okay, Kernbotschaft dieses Podcasts, Leute, trinkt mehr Alkohol im Stadion.
Genau. Wir verlangen vom DFB mehr Bier, das ist der Punkt.
Ja, ja. Günstigeres Bier auch vor allem.
Nein, aber du sagst gerade, die Stimmung gegen Arsenal war irgendwie besonders oder anders. Was meinst du? Also wie hat sich das geäußert?
Ja, also England hat ja eine ganz andere Art, Fußball zu spielen. Die hauen ja dann schon mal den Ball weg, wenn wir dann versuchen, klein-klein zu spielen. Und da wird es dann schon mal hitziger und körperlicher und dann merkt man das im Stadion auch. Also da schreit der ein oder andere Fan mal rein und ja, es ist anders als bei uns. Also bei uns sind es dann einzelne Personen und dort ist es dann, ich will jetzt nicht die Masse sagen, aber ja, sagen wir mal, ein paar Leute mehr als bei uns. Ja, aber allgemein, das sieht man ja auch bei den sozialen Netzwerken, also die Follower, die die Engländer haben, das kannst du nicht vergleichen mit den Follower, die wir haben. Natürlich einzelne von uns ist ja wieder was ganz anderes, aber ja, irgendwie ist es da angesehener.
Ja, man muss auch dazu sagen, dass der englische Fußballverband das Thema Frauenfußball viel weniger stiefmütterlich behandelt. Also die Strukturen dort sind ganz anders. Jede Frau muss Profi sein, also muss vom Frauenfußball in der Women's Super League leben können. Mhm. Und da sind natürlich auch schon mal ganz andere Voraussetzungen gegeben. Und der Produktionsstandard ist einfach auch deutlich höher. Und das macht sich auch in ganz interessanten Zahlen bemerkbar, die ich einmal kurz hier euch mitteilen möchte. Und zwar ist es nach aktuellen Erhebungen des Marktforschungsinstituts Nielsen so, dass die Sponsoring-Investitionen in den Frauensport allein 2021 in einem Jahr um 146% gestiegen sind, mehr als eine Verdopplung. Und bei den Zuschauerzahlen ist es noch viel krasser. Also in der englischen Women's Super League schauten in der Saison 2020-21 durchschnittlich pro Live-Übertragung 39.000 Menschen zu. In der aktuellen Saison sind es 252.000 Menschen, also ein Anstieg von 542% innerhalb einer Saison. Also man kann es nicht anders sagen, der Frauenfußball in England, der boomt. Und offensichtlich nicht nur in England. Wir haben ja auch schon eingangs gehört, in Spanien sind teilweise 90.000 Leute bei einem Spiel dabei, beim Champions League Viertelfinale, Real Madrid gegen Barcelona zuletzt zum Beispiel.
Also wenn ich da kurz reinrutschen darf, das sind ja wirklich irre Werte. 146% Steigerung ist ja absurd. Aber hast du irgendwie eine Idee oder einen Ansatz, wo das herkommen könnte? Also was ist denn maßgeblich dafür? Weil, also auch wenn wir sagen, wir sehen in Deutschland eine Steigerung, diese Zahlen sind mir nicht über den Weg gelaufen.
In England liegt es offensichtlich wirklich an der professionellen Produktion und an dem professionellen Marketing. Also in Deutschland zum Beispiel hat die Frauenbundesliga ja nicht mal eine eigene Homepage.
Ja.
Also wenn man mal auf bundesliga.de geht, ich glaube, da gibt es die Bereiche, es gibt sogar die Bereiche Fantasy und virtuell und so.
Ich bin gerade drauf, weil ich das gerade anbringen wollte, ich bin gerade drauf. Bundesliga, zweite Liga, virtuell Bundesliga, Fantasy Manager. Hashtag Bundesliga wirkt und DFL, das war's.
Ja, eben. Nun gehört die Frauenbundesliga ja nicht zum DFB. Aber trotzdem, die zur DFL, aber trotzdem, die Frauenbundesliga hat keine eigene Homepage, hat keine eigene App zum Beispiel.
Und dabei so. Ist es eine Bundesliga. Also ich meine, sie auch wenn sie DFB ist und nicht DFL, könnte sie durchaus auf bundesliga.com auftauchen. Also das ist ja, ich meine, DFL und DFB sind ja auch nicht komplett getrennte Organisationen.
Genau, und in der Women's Super League ist es eben so, dass man überall in den sozialen Netzwerken Highlight-Clips sieht, die wirklich professionell aussehen. So. Und in der Frauenbundesliga werden die Spiele oftmals irgendwie nur aus vier verschiedenen Kameraeinstellungen gefilmt. So. Und State of the Art sind, glaube ich, über 20 Kameras, die angebracht sind. So. Und dann sieht das natürlich auch einfach deutlich schneller und besser und professioneller aus. Und dann schaut man es auch lieber.
Für mich wirkt das so ein bisschen wie das Henne-Ei-Prinzip. Auf der einen Seite sagt man, also ich spreche das ein bisschen ins Unreine, ja, was man so hört. Man sagt, der Frauenfußball ist einigermaßen unattraktiv, deswegen guckt das keiner. Aber auf der anderen Seite, man tut auch nichts dafür, dass es geguckt wird, um zu zeigen, dass einfach da sich wirklich was getan hat im Vergleich zu, keine Ahnung, diesem Eindruck, der ja offensichtlich Jahre und Jahrzehnte alt sein muss.
Mhm. Jess, was denkst du denn, wenn jetzt die Frauenbundesliga professioneller vermarktet wird, wäre es dann auch möglich, hier eine Entwicklung zu beobachten, wie es sie in England gibt?
Ja, das glaube ich grundsätzlich. Also ich glaube, Deutschland ist auch ein sehr fußballverrücktes Land und ich glaube, dass man das durch ein gutes Marketing oder ja wie auch immer durch Ausstrahlungen und so weiter, dass man das schafft, da genauso ein Interesse zu wecken, wie man das jetzt beispielsweise in Barcelona oder in England schafft. Also warum sollte man das in Deutschland nicht irgendwie möglich machen können?
Ja, ich denke auch, also in England ist es eben auch so, dass viele Spiele im Free-TV übertragen werden. Und in Deutschland werden die meisten Spiele bei Magenta Sport übertragen, das die meisten natürlich auch überhaupt nicht haben. Es ist Pay-TV und so, ja, Frauenfußball läuft einem ja nicht über den Weg im Fernsehen. Ja.
Dabei hätte die ARD sogar die Rechte, regelmäßig Spiele zu übertragen, aber nutzt die einfach nicht. Also die lassen diese Chance einfach verfallen quasi.
Mhm. Ja. Ja, und wie du sagst, ich glaube halt in so, also mit Kameraperspektiven kann man ganz viel machen, ne? Also wenn man unsere Spiele sieht und wie du sagst, da gibt es einfach nicht viel und dann sieht das alles ein bisschen so amateurhaft aus. Und ich glaube, dass sich das halt ganz leicht ändern lassen würde.
Ja, also ich habe, oder letztens wurde auch, ich spiele ja in der Kreisliga, wurde auch ein Spiel aufgenommen. ich verrate nicht, welches, weil das sieht ganz, ganz, ganz schlimm aus. Und ich weigere mich zu glauben, dass ich so schlecht Fußball spiele. Das muss an dieser einen komischen Kameraeinstellung liegen.
Nee, aber da muss ich nochmal reingrätschen. Also es ist tatsächlich so. Jetzt gerade, wenn man die Champions-League-Spiele ansieht, jetzt gerade die letzten, sagen wir mal Paris-Bayern oder sowas, und man das dann vergleicht mit uns gegen Bayern, ja, also gegen uns war Bayern ganz schön schlecht. Also, ja, es ist echt verrückt, was so, wie du schon sagst, was so eine Kamera Einstellungen oder mehrere Kameras ausmachen. Und das kommt halt auch dazu, ja. Und dann verstehe ich auch, wenn gewisse Kommentare unter dem Video stehen. Ja, ich würde halt mal gern ein Männerspiel von der Position sehen, wie das aussehen würde. Ich glaube, da würden auch so einige schlucken.
Genau, ich glaube, das wäre super interessant, ein Spiel aus der Herren-Bundesliga mal so produziert zu sehen, wie ein normales Spiel in der Frauen-Bundesliga produziert wird. Ich glaube, das macht wirklich einen ganz, ganz großen Unterschied und ich bin auch froh, dass wir da der gleichen Meinung sind alle.
Ja, oder aber auch einfach andersrum. Ne? Also man könnte ja auch einfach mal wirklich exemplarisch für einen Spieltag die Spiele der Frauen-Bundesliga wirklich professionell produzieren. Also auch mit dem entsprechenden Kostenaufwand, der damit verbunden ist, ist mir schon klar. Aber das würde ja auch alleine Bildmaterial generieren, mit dem man halt wieder auch super gut in die Werbung gehen kann. Vorausgesetzt, dass das nicht zufällig alles 0-0-Spiele sind. Aber ich meine, das ist ja höchst unwahrscheinlich. Und für die Männer-Bundesliga stellt man sich, als zumindest in der DFL, ja auch immer auf den Standpunkt, das ist ein Premium-Produkt, das muss halt wirklich Premium sein, so, und entsprechend hervorragend produziert sein auf dem Weltniveau, was Sportproduktionen eben angeht. Und das schafft man ja auch. Also das Produkt Bundesliga, wenn man das als Zuschauer so rezipiert, das ist großartig. Also wenn man sich für Fußball irgendwie begeistern kann, dann kann das was. Und es ist offensichtlich ist es ja so, oder ganz logisch ist es ja so, dass ein besser produziertes Produkt, nämlich Zuschauern im Fußball, natürlich auch mehr potenzielle Kunden anspricht. So, und das ist ja auch genau das, was wir dann offensichtlich in England gerade sehen oder auch in Spanien meinetwegen und was wir in Deutschland augenscheinlich nicht hinbekommen. Jetzt mag es sein, dass wir einen zunehmend weiblicheren DFB erleben, der das vielleicht in Zukunft auch in den Griff bekommt, aber das scheint ja einer der ganz wesentlichen Hebel zu sein, den man ansetzen muss. Oder meinst du nicht, Vanessa?
Doch, auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, so ein bisschen Werbung würde dem Frauenfußball nicht schlecht tun. Also leichtes Beispiel sind die Kollegen von meinem Papa, die bei uns im Verein, ich habe bei den Jungs natürlich gestartet, da war es dann damals noch so, die läuft ja den Jungs davon. Dann wurde ich halt älter und habe dann irgendwann zu den Mädels gewechselt und dann war es ja so, boah, ja, was ist denn das, so nach dem Motto. Und so im Laufe des letzten Jahres eigentlich, haben wir so ein bisschen die Leute davon überzeugen können. Und jetzt hören wir immer mal wieder, ja, kann man denn nicht mal zuschauen kommen? Und ja, genau, sind ja nur 3-4 Leute, 5, 6, 7. Und ich glaube, wenn man das größer aufzieht, dann, ja, nimmt es die breite Masse, glaube ich, ein bisschen mehr an, als es jetzt ist. Mhm.
Alles klar, also sind wir uns einig, der DFB ist am Zug. So eine Art vielleicht Anschub, Investition zu leisten. Wir nennen es mal hier das Produkt Frauenfußball professioneller irgendwie zu gestalten und in ein besseres Licht zu rücken. Und dann kommen auch die Zuschauer und irgendwann trägt sich das dann eben auch von allein. Sieht man ja in England, auf einmal schauen über 250.000 Leute bei jedem Spiel, also im Durchschnitt zu. Wir gehen nicht von den Spitzenspielen.
Ja. Ja, und das ist ja auch im Interesse des DFB, ne? Wenn man mal drüber nachdenkt. Also wenn dieses, in Anführungsstrichen, Produkt Frauenfußball attraktiver wird, es werden halt auch ganz andere Gelder generiert über Sponsoring. Du hast eben schon angedeutet, dass da sich generell gerade viel tut, aber das ist ja ein Trend, der in Deutschland offenbar nicht so stark sich niederschlägt, wie im internationalen Kontext. Da ist also Luft nach oben und mehr Geld, das ins System kommt, sorgt halt natürlich auch für bessere Trainingsbedingungen, vielleicht auch dafür, dass man als weiblicher Profi sich ausschließlich auf seine Karriere konzentrieren kann und nicht immer, also ihr habt beide gerade beschrieben, dass euer Alltag oft eben auch sehr arbeitsintensiv ist, dadurch, dass ihr euch nicht allein auf den Sport konzentrieren könnt und ohne, dass ich jeweils in einer auch nur ansatzweise vergleichbaren Situation gewesen sein könnte, ist es ja bestimmt so, wenn ihr euch nur auf den Fußball konzentrieren könntet ihr dann natürlich logischerweise mehr Zeit reinstecken, eventuell einfach noch besser spielen, als ihr es ohnehin schon tut, oder?
Ja, ich denke schon, dass das tatsächlich so wäre. Weil natürlich vieles mit dranhängt, ne? Ernährung, Regeneration und so weiter. Und wenn man die ganzen Ressourcen da irgendwo investieren kann und da zu 100% diesen Profisport leben kann, steigert das automatisch die Leistung auf dem Platz.
Ja, man kann halt auch viel mehr auf seinen Körper achten, wenn man nicht unbedingt morgens um 8 wieder auf der Matte im Büro stehen muss. Daheim esse ich dann schon ausgiebiger als wenn ich ins Büro gehe oder so. Da ist halt die Zeit einfach ein bisschen größer. Und wenn ich ehrlich bin, nehme ich dann die Stunde Schlaf doch dann eher mit als die Stunde noch Essen davor. Deshalb, ja, kann man da viel mehr auf den Körper halt auch achten, ja.
Würdet ihr euch denn auch noch mehr Engagement von großen männerdominierten Vereinen wünschen? Also ich denke jetzt zum Beispiel an Borussia Dortmund. Die haben im letzten Jahr eine Frauenfußballabteilung gegründet, aber das ist nur geschehen auf Druck der Fans, die es im Stadion gefordert haben unter dem Banner Fußball ist für alle da, Frauenfußball jetzt. Also sollten Vereine, die jetzt noch nicht in der Frauenbundesliga aktiv sind, da auch noch, ja, aktiver werden und mehr Geld in ihre Frauenfußballabteilung stecken und versuchen, das zu pushen? Also ist das ein Weg, den ihr euch auch wünschen würdet? Was meinst du, Vanessa?
Ja, ich denke schon. Also ich glaube, dass Dortmund jetzt einen richtigen Schritt gemacht hat, also einen Schritt in die richtige Richtung. Ich weiß nicht, das haben die meisten ja mitbekommen, der Mats Hummels hat da noch, sagen wir mal, Werbung für gemacht. Fand ich dann in dem Sinn auch nicht schlecht. Ja, weil man einfach andere Bedingungen auch hat, wenn man halt einen größeren Verein hinten dran hat. Also wenn ich jetzt, beste Beispiel bei uns ist, glaube ich, in der Liga der SC Sand. Ich glaube, das ist nicht zu vergleichen mit uns, mit dem Hoffenheim. Wir haben dann halt die Ressourcen, die wir nutzen können, uns halt auch machen. Und ja, da ist Sand jetzt schon ein Stück hinten dran, weil sie halt einfach auch gar nicht die Gelder dazu haben. Und ja, ich denke, dass man mit einem großen Verein im Rücken da viel mehr machen kann.
Siehst du das ähnlich, Jess?
Ja, total. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es noch einen Bundesliga-Verein bei den Männern gibt, die keine Frauen haben. Also so gar keine Frauen.
Schalke, kann das sein?
Die hätten auch eigentlich jetzt. Also, oder gründen erst eine, ist angekündigt oder hatten schon eine, so habe ich es verstanden.
Ja, ich habe auch Schalke im Hinterkopf, aber ich wollte nichts Falsches sagen, deswegen habe ich es nicht als Beispiel angeführt. Ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher.
Ich bin mir nicht sicher, ich dachte, ich hatte da was gelesen, dass die jetzt auch eine Frauenmannschaft entweder gründen wollen oder tatsächlich schon gegründet haben. Aber ja, natürlich, also es wäre wünschenswert, wenn da die großen Vereine Männerfußball nachziehen und ja, einen Frauenverein erstmal gründen. Und wenn man sich für den Weg wie Dortmund, den jetzt geht, entscheidet und sagt, okay, man fängt unten an, dann finde ich das grundsätzlich auch gar nicht so verkehrt. Aber wenn man jetzt so das bisschen verfolgt, dann sieht das dennoch sehr professionell aus für das, was sie jetzt aktuell erstmal spielen.
Ja, wenn wir jetzt, oder Philipp, hast du noch eine Frage so zu dem ganzen Thema Stellenwert des Frauenfußballs und Equal Pay? Weil sonst würde ich jetzt nochmal auf die Karrieren der beiden eingehen wollen.
Nee, wir können gerne zu den Karrieren übergehen. Ich glaube, wir können uns auf die beiden wesentlichen Forderungen hier verständigen. Erstens bessere Produktion der Übertragungen, damit es einfach ein besseres Produkt gibt und zweitens mehr Bier. Das war ja, glaube ich, unser Konsens.
Ja, ja, das hast du wunderbar zusammengefasst.
Das ist super.
Okay. Ja. Oh Mann, okay. So, jetzt wieder ernsthaft. Also, Vanessa, wir haben ja gerade darüber gesprochen, was sich vielleicht alles ändern soll und welche Entwicklung der Frauenfußball in Deutschland nehmen kann. Du hast jetzt ja noch den Großteil deiner Karriere vor dir. Was sind denn so die Ziele und Träume, die du verfolgst? Also was möchtest du am Ende deiner Karriere erreicht haben?
Ja, erstes Ding ist, glaube ich, die großen Erfahrungen zu sammeln. Also ich bin jetzt schon überaus glücklich, dass ich das letzte Jahr miterleben durfte. Will mich da jetzt auch in der Mannschaft etablieren. Und dann halt gewisse Erfolge wie Champions League, ja, das Champions League ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Vor allem, wenn man einen Monat vorher noch in der Relegation gespielt hat zum Abstieg in die dritte Liga mit der zweiten Mannschaft. Also das ist echt verrückt. Ja. Und ja, ich will mich da gar nicht so festlegen, ehrlich gesagt. Ich will mir da den Weg offen halten. Will aber daran arbeiten, dass es natürlich so groß wie möglich endet.
Ja, und wahrscheinlich wäre es auch schön, wenn du wirklich in ein paar Jahren dann auch als Vollprofi tätig sein kannst, oder?
Das wäre natürlich, ja, ein ganz großer Schritt. Also, ja, an sich, viele von uns
machen ein Fernstudium nebenbei oder sowas. Wir können davon leben, derzeit, was halt in 10 Jahren ist, wenn es dann nicht mehr unbedingt klappt mit dem Fußball oder in 15 Jahren. Das ist halt die andere Sache. Deshalb wäre es schon nicht schlecht, nicht nur für mich, sondern auch für die zukünftigen Fußballerinnen, wenn sich das ein bisschen ändern würde, sodass man sagt, okay, man kann einfach Rücklagen bilden und davon dann auch leben. Nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig.
Ich frage mich gerade, ich weiß nicht, ob man da jetzt so transparent drüber sprechen kann. Ich habe gerade überlegt, wie viel Geld müsste man in welchen Jahren verdienen, damit man wirklich einen Lebensweg aus einer Frauenfußball-Profi-Karriere bestreiten kann. Und wahrscheinlich sind das, also wahrscheinlich müsste man ja schon, ja, okay, es ist wirklich so ein bisschen, also im Prinzip würde ich die Frage in den Raum stellen, ob man irgendwie sagen kann, als weiblicher Bundesligaspieler verdient man ungefähr eine Summe, die sich in dieser Region bewegt. Also ich sage jetzt mal so zwischen, sprechen wir mal von dem Bruttogehalt, also Vorsteuern, zwischen 30.000 und 60.000 Euro. Ist das ungefähr realistisch oder ist das zu wenig? Oder ist das zu viel?
Aktuell gesehen oder?
Aktuell gesehen, ja. Also ja, zwischen 30.000 und 60.000 ist wahrscheinlich so jeder mehr oder weniger gute Bürojob, den man so haben kann. Die vielleicht sogar noch ein bisschen darunter, aber zwischen 30.000 und 60.000 ist eigentlich, glaube ich, ein relativ, also der Durchschnitt der Deutschen wird sich da wiederfinden, denke ich.
Ich glaube, die Spanne aktuell im Frauenfußball ist tatsächlich noch größer. Ne? Also man startet noch geringer und es geht vielleicht noch, also es geht ja noch höher.
Leute, die auch mehr verdienen? Es gibt auch Frauenfußballerinnen, die mehr verdienen.
Als 60.000?
Ja.
Ja.
Okay, aber da, okay. Und wenn du solche Leute kennst, weißt du, ob diese, ohne Namen zu nennen, weißt du, ob die nebenbei noch einen Job haben?
Also das ist tatsächlich, bevor hier was Falsches entsteht, also das ist kein Wissen. Das ist tatsächlich meine persönliche Einschätzung.
Ah, okay, alles klar.
Was die zweite Frage war dann?
Die Frage war, ob Leute, die quasi mehr als 60.000 im Jahr über Fußball verdienen, über ihre Profikarriere verdienen, trotzdem noch einen Job nebenbei machen. Oder ob die dann wirklich hauptberufliche Profis sind und nichts anderes mehr machen.
Also ich würde jetzt eigentlich sagen, dass sie schon eher hauptberuflich da Fußballerinnen sind, aber dass man sich dann, wie Vanessa gerade gesagt hat, vielleicht sich dennoch irgendwo im Hinterkopf so ein zweites Standbein mit einem Fernstudium, mit einem normalen Studium oder so Fortbildungen, dass man das schon immer berücksichtigen sollte. Mhm.
Ja, okay. Ja, zumal man will ja auch irgendwas die nächsten 50, 60 Jahre machen. Also man ist ja auch, genau, wenn man, was weiß ich, mit 30 seine Karriere beendet, dann hat man ja, wenn es gut läuft, noch einige Zeit Leben vor sich, die man ja auch irgendwie inhaltlich füllen muss. Also es ist ja auch.
Ja. Also ich glaube, es ist tatsächlich ein sehr schwieriges Thema, dass man sagen kann, mit wie viel Geld hat man ausgesorgt. Ich glaube, naja, man wird langfristig nicht darum, also herumkommen, dass man irgendwie sich nebenbei trotzdem was aufbaut, was auf welche Art und Weise dann das auch sein wird. Aber ja, so ganz die Füße hochlegen, glaube ich, das wird sehr schwierig.
Ja, okay. Sieht man ja auch zum Beispiel bei den Männern vergleichsweise auch. Also ich weiß zum Beispiel, Robin Gosens studiert nebenbei Psychologie. Der hat es finanziell nicht nötig, aber auch, ich meine, irgendwas muss ja nach der Karriere passieren.
Ja.
Und von daher, ich glaube, das macht auch einfach Sinn.
Ja.
Ja, und hängt natürlich auch davon ab, wie man so lebt und ob man bitte, wenn man 3 Tage Zeit hat, eben nach Dubai jettet, um auf irgendeiner Yacht abzuhängen, oder ob man das eben nicht tut und keine mit Gold verzierten Steaks isst. So.
Ja.
Jess, wir haben ja von Vanessa gefragt, was sie sich für ihre Karriere noch so wünscht. Du stehst jetzt ja kurz vor dem Karriereende. Was waren denn neben den Titelgewinn so die Highlights? Und würdest du rückblicken, vielleicht auch irgendetwas anders machen?
Was anders machen würde ich, glaube ich, nicht. Also ich habe irgendwie jetzt 4 Stationen in der Bundesliga hinter mir und ja, jede war irgendwie super spannend, interessant und war eine ja großartige Erfahrung, irgendwie jedes für sich auf unterschiedlichen Bereichen. Ja, was ich mir so jetzt vielleicht rückblickend ein bisschen gewünscht hätte, dass die letzten 3 Jahre körperlich so ein bisschen anders ablaufen, als es jetzt abgelaufen sind. Ja, aber das ist grundsätzlich auch in Ordnung. Also ich gucke da nicht irgendwie wehmütig oder so auf die Karriere zurück. Ich weiß das sehr zu schätzen, was ich da erleben durfte und glaube, so die Highlights, natürlich neben den Erfolgen, ist, glaube ich, in erster Linie einfach diesen Team-Spirit, den man all die Jahre irgendwie verspürt hat. Ich glaube, das ist so das größte Thema, was man, glaube ich, meine, vielleicht werde ich noch eines Besseren belehrt, aber glaube ich, was man in keinem anderen Berufsleben so erfährt wie in einer Fußballkabine. Ja. Ich glaube, das ist schon was sehr, sehr Besonderes, wenn man da nach dem Büro in die Kabine kommt und dann sind da irgendwie genauso 25 verrückte Menschen, die, die einen zum Lachen bringen oder so. Ich glaube, das ist das so das Besondere an dem Ganzen.
Ja, also wir sind ja alle Mannschaftssportlerinnen und Sportler hier und ich glaube, also ich zumindest kann da auch total relaten. Ich glaube, das ist auch, egal ob Kreisliga, Westfalenliga oder Bundesliga, überall gleich. So, das ist definitiv so ganz, ganz klar. Vanessa, hast du schon irgendetwas erlebt, das irgendwie besonders interessant ist, was du hier noch einmal loswerden möchtest?
Ja, bestimmt. Also so einige Dinge. Also ja, ich glaube, das Highlight war echt das letzte Jahr. Also so lustige Geschichten gibt es immer mal wieder. Auch wenn man dann, ja, wie Jessica schon gesagt hat, in die Kabine kommt und eigentlich 24 andere Verrückte da in der Kabine sind und ein dummer Spruch nach dem anderen kommt und man in den Physioraum kommt und das eigentlich nicht besser ist. ja, ich glaube, ja, da fühlt man sich eigentlich nur wohl, wenn man selber ein bisschen Knacks hat.
Wenn man selber ein bisschen Knacks hat, ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir so Richtung Abschluss. Und ich möchte euch die Frage stellen und Vanessa, vielleicht fangen wir mit dir an. Wo siehst du den Frauenfußball in, sagen wir, 10 Jahren? Was glaubst du, wo stehen wir dann? In Deutschland, aber vielleicht auch international?
Ich glaube, dass wir jetzt gerade erst am Anfang sind. Also ich glaube, dass das jetzt in den nächsten Jahren noch ganz schön zunehmen wird. Jede Liga. Also ich glaube auch, dass die zweite wieder ein bisschen mehr angreifen wird. Weil es einfach jetzt auch in den letzten Jahren wieder so ein Stück weiter ging und ich sah in meinem Umfeld immer mehr mitbekommen, jetzt eben, das beste Beispiel ist jetzt der Zone, die posten ja auch bei jedem Spiel irgendwas mit. Ich glaube, dass wir da in 10 Jahren schon das ein oder andere Stadion füllen können.
Und Jess, was denkst du? Wo siehst du den Frauenfußball so in 10 Jahren?
Ja, ich sehe das eigentlich relativ ähnlich. Also ich glaube auch, dass das jetzt so ist, also dass das eigentlich erst der Anfang ist und dass es da jetzt eigentlich mit jedem Jahr irgendwie ja bergauf geht, dass alles professioneller wird, dass wir mehr Zuschauer haben, dass andere Gelder dann auch irgendwo im Spiel sind. Also ich sehe das auch alles sehr, sehr positiv und wünsche es auch der Generation, die jetzt dann so langsam kommt.
Ja, also ich denke auch, dass man da positiv gestimmt sein kann. Vor allem, wenn man sich mal anschaut, wo der Frauenfußball herkommt. Ich habe hier bei der Recherche einen völlig absurden Satz gefunden. Und da sagte der DFB, Frauen früher mal einstimmig sogar das Fußballspielen. 1955 war das. Und als Begründung für das Verbot hieß es in einer offiziellen Erklärung des DFB unter anderem, und das ist wirklich, das ist komplett Banane. Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut. Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden. Und das Zuschaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand. Wow.
Ja, also damals wie heute aktuell, ne? Wir haben ja gerade gehört, man muss einen Knacks haben. Also offenbar erleidet man ja unweigerlich Schaden, ne?
Ja.
Gut, aber ganz ehrlich, das ist im Männerfußball nicht anders. Also,
ich wollte gerade sagen, ich glaube, jeder Mensch, der einen Ball hinterher rennt, der muss ein bisschen verrückt sein.
Ja, ich glaube, aber das ist sogar sportartenübergreifend. Also ja. Ich glaube, es ist einfach ganz grundsätzlich
Tatsächlich.
Gut, ihr Lieben. Vielleicht zum Abschluss noch so als offene Frage formuliert. Wenn ihr euch das so richtig aussuchen könntet, sagen wir mal, ihr hättet für einen Tag komplett die Zügel in der Hand, was den Frauenfußball in Deutschland angeht. Vanessa, was würdest du ändern, einfach um den Stellenwert des Frauenfußballs in Deutschland so ein bisschen zu steigern? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, ich glaube, man müsste unbedingt mal diesen Schritt gehen oder man müsste das mal ausprobieren oder man müsste mal hier das Gespräch suchen oder da Werbung machen oder hast du da irgendwas, was, wo du sagst, so, ah, das liegt eigentlich komplett auf der Hand, warum wird das nicht gemacht?
Boah, schwierige Frage. Also, ja, ich glaube, dass Werbung das wichtigste Thema jetzt erstmal ist. Ja, also ich glaube, wie wir vorhin schon gesagt haben, gerade so, was Kameraeinstellung geht oder sowas, dass in sowas ein bisschen mehr Geld reingesteckt wird, dass halt der Frauenfußball auch ansehnlicher gestaltet wird. Also ja, aber wie gesagt, ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Ja, wenn es so weitergeht, dann glaube ich, dass es eben echt groß enden, wobei nicht enden soll es nicht, dass es groß wird, ja.
Okay, Jess, hast du vielleicht noch einen Ansatz, wenn man dir, sag ich mal, die komplette nächste Woche das Zepter beim DFB für den Frauenfußball in die Hand geben würde? Du, wir sind ja inzwischen ganz gut vernetzt in Deutschland, ne? Also nicht lachen.
Da könnte ich mal anfragen, ob wir da mal so ein Praktikum machen könnten. nee, ich denke auch, also es ist die Medienpräsenz. Ich glaube, dass das so der Anfang sein müsste und dass das sicherlich erstmal eine Investition wäre. Aber ich glaube, dass damit das eine zum anderen kommt. Und wenn wir mehr Präsenz in Deutschland oder ja wecken können, glaube ich, dann wird das positiv. Aber es muss halt irgendwie passieren, dass Werbung passiert, dass mehr im Fernsehen gezeigt wird. Ich denke, das ist der Anfang von dem Ganzen.
Okay. Wo wir beim Thema Medienpräsenz sind, gibt es soziale Medien, wo unsere Zuhörer euch folgen können, wenn sie mehr von Jessie oder von Vanessa sehen, hören, lesen wollen? Gibt es da, Vanessa, hast du Instagram oder Facebook oder kann man dir irgendwo folgen?
Ja, Instagram. Also Facebook auch, aber Facebook ist eher so Freunde, Familie und sowas. Ja, und Instagram.
Also privates Profil quasi.
Die aktuellere Plattform, ja.
Ja. Okay. Und wie ist das bei dir, Jess?
Das ist ähnlich. Also Facebook bin ich jetzt nicht so regelmäßig. ist auch eher Instagram.
Okay, also falls ihr eure Accounts veröffentlichen wollt, dann machen wir sie nachher in die Shownotes. Und falls ihr das lieber nicht wollt, dann lassen wir es bleiben. Das können wir im Nachgang nochmal in Ruhe besprechen. Aber von daher, liebe Hörer, falls es euch interessiert, einfach nochmal in die Shownotes gucken. Und Dennis, dann würde ich sagen, wir rappen das Ganze jetzt langsam aber sicher ab. Hast du denn noch irgendwas, was dir so auf der Zunge liegt? Ich meine, du hast dich super intensiv in dieses Thema reingefuchst.
Nein, ich möchte mich einfach nur bedanken bei Vanessa und Jess, dass ihr euch die Zeit genommen habt, obwohl ihr Beruf habt, plus die Tätigkeit als Spitzenfußballerin in der Bundesliga. Wir haben ja gerade gehört, was für ein Aufwand das ist gemeinsam. Und trotzdem sitzen wir hier am Mittwochabend zusammen, zumindest virtuell, und ihr beantwortet unsere bescheuerten Fragen. Dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, und es hat mir großen Spaß bereitet hier.
Danke, jetzt kann ich nur zurückgeben.
Danke.
Genau, also schließe ich mich natürlich vorbehaltlos an. Genau so ist es. Wir wünschen euch beiden für die Zukunft alles Gute. Vanessa, wir werden gespannt verfolgen, wo dich deine Karriere hinträgt. Und Jess, das gilt letztlich für dich sogar auch. Also ne, auch abseits des Platzes. Ganz vielen Dank für eure Zeit.
Danke sehr.
Ja, gerne. Super gerne. Gut, und dann, Dennis, pfeifen wir ab.
Pfeifen wir ab.
Und Abpfiff.